Wir fahren fort. Im 7. Kapitel des 1. Korintherbriefs, ich lese ab Vers 25. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn, ich gebe aber ein Urteil ab als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbliebenen Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen, damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht nach seinem eigenen Willen zu handeln, und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Herr, wir bitten dich nun, dass du uns diese Worte aufschließt, sie uns dienen lässt nach deinem Willen. Amen. Rund 90% der Bevölkerung heiratet mindestens einmal im Lauf ihres Lebens. Obwohl sich Beziehungskrisen und Scheidungen häufen, wünschen sich die meisten Menschen noch immer eine stabile Partnerschaft. Jede dritte Ehe wird mittlerweile geschieden. Die meisten Menschen sehnen sich auch heute nach einer glücklichen und stabilen Beziehung, in der sie Geborgenheit, Liebe, Achtung und Zuneigung erfahren. Das zeigt auch eine Studie, die man mit Freiburger Gymnasien durchgeführt hat. Für 80% der befragten Jugendlichen stellt die Ehe eine lebenslange Beziehung dar. Eine Partnerschaft scheint für das Lebensglück junger Menschen am wichtigsten. 97% gaben eine Partnerschaft als für sie wichtig bis sehr wichtig an. Danach erst folgte Gesundheit mit 89% und Ausbildung und Beruf mit 81%. Trotz des hohen Stellenwerts der Ehe ist sie oft eine notvolle Angelegenheit geworden, wovon auch Gläubige leider nicht ausgenommen sind. Daher sind diese Worte der Bibel auch für uns heute noch wichtig. Und egal, ob wir verheiratet sind oder nicht. Meine Schlachterbibel schreibt als Überschrift über den Predigttext Ratschläge des Apostels an die Unverheirateten. Aber das stimmt nicht ganz. Er redet genauso auch zu den Verheirateten. Also wir können heute alle zuhören. Vers 25. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn, ich gebe aber ein Urteil ab, als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. Mit Jungfrauen sind hier die Unverheirateten angesprochen. Und aus meiner Sicht betrifft das nicht nur die Ledigen, sondern auch Verwitwete und Geschiedene. Paulus betont hier am Anfang, dass es sich bei den folgenden Ausführungen nicht um göttliche Gebote handelt, die jetzt ohne Wenn und Aber zu befolgen sind, sondern der Apostel spricht hier als ein vertrauenswürdiger Diener Gottes, als Seelsorger zu uns. Gott hat diese Worte immerhin in unsere Bibel aufgenommen. Daher sind sie auch genauso göttlich inspiriert wie alle anderen Texte. Ja, es sind gewiss nicht Vorurteile eines eingefleischten Junggesellen, die er hier ausbreitet. Dieser Abschnitt stellt gegenüber den verbindlichen Lehraussagen der Bibel gewissermaßen eine andere Literaturgattung dar. Es handelt sich um Seelsorgeliteratur. Ja, ähnlich wie die Sprüche im Alten Testament sind Weisheitsliteratur, also gute Ratschläge für ein gelingendes Leben unter Gottes Herrschaft. Und wir sind also herausgefordert hier, dass wir in eigener Verantwortung vor Gott prüfen und abwägen, wann diese geistlichen Ratschläge für uns zutreffen und wie sie anzuwenden sind. Vers 26. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Paulus geht bei seinen Aussagen von einer gegenwärtigen Notzeit aus. Das trifft sicherlich für jede Zeit zu. Es gibt immer viele menschliche Nöte, sicherlich in unterschiedlichem Maß und unterschiedlicher Ausprägung. Und daher nun der erste Ratschlag, das sagt er jetzt zu uns allen. Schau dir bitte deine Lebensumstände genau an, auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten, bevor du an eine Veränderung deines Familienstandes denkst. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für dich? Welche Risiken gehst du damit ein? Wir neigen ja immer dazu, den anderen zu beneiden, der das hat, was ich nicht habe. Unverheiratete beneiden Verheiratete, weil sie nicht allein sind. Aber auch Verheiratete beneiden Unverheiratete, weil sie keine familiären Verpflichtungen oder Nöte haben und über ihr Geld, über ihre Zeit frei verfügen können. Das Gras ist eben immer grüner auf der anderen Seite. Die Nachteile, die Schattenseiten oder die Verantwortung, das blendet man gerne mal aus. Also, zweiter Ratschlag an Unverheiratete gerichtet, suche keinen Partner. Die Bibel sagt nicht, dass wir einen Partner suchen sollen, aber sie empfiehlt, dass wir keinen Partner suchen sollen. Und warum? Paulus nennt einen Grund hier, Vers 28, wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Also es ist in keinem Fall eine Sünde, den Stand der Ehe anzustreben. Denn die Ehe ist ja Gottes gute Schöpfungsordnung für uns. Und das bleibt sie auch. Sie wird nie aufgehoben, solange diese Schöpfung besteht. Und Gott will bestimmt niemanden von der Ehe abhalten. Im Gegenteil. Es ist eigentlich der schöpfungsmäßige Normalfall für den Menschen, dass er zur Ehe berufen ist. Und Paulus bezeichnet eine Ehelosigkeit, die erzwungen wird per Gebot, sogar als Abfall vom Glauben in 1. Timotheus 4. Aber Paulus rechnet mit künftigen Bedrängnissen und dazu gehören sicherlich auch Verfolgungen für die Gemeinde. Und vor diesem Hintergrund gibt er jetzt diesen Rat an diejenigen, die eine Ehe anstreben. Er sagt, bitte bedenke, dass Ehe und Familie nicht nur Freude sind, sondern auch Leid bedeuten. Besonders wenn die äußeren Umstände schwierig sind, dann sind Ehen und Familien meist stärker betroffen. Denn das ist ja ein Unterschied, ob man für sich selber nur verantwortlich ist oder für eine Familie. Im schlimmsten Fall kann eine Familie durch Umstände sogar auseinandergerissen werden. Die Ehe beinhaltet in der gefallenen Schöpfung daher nicht nur Freude, sondern auch Leid. Ja, es gibt viele familiäre Nöte wie Krankheiten, Konflikte, finanzielle Belastungen, Probleme der Kinder in der Schule, finanzielle Belastungen dergleichen mehr. Die Verantwortung für eine Familie verlangt daher, dass wir auch ein Ja dazu haben, solche Lasten zu tragen. Vers 29, das sage ich aber, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen, so sollen wir nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Jetzt wird nochmal ganz deutlich, dass der Apostel Paulus zu der Zeit, als er diesen Brief schrieb, voll und ganz in der Naherwartung der Wiederkunft Jesu lebte. Und das konnte er auch mit Fug und Recht. Denn Israel lebte damals noch in seinem Land. Der Tempel stand noch in Jerusalem auf seinem Platz. Warum ist das wichtig? Laut Bibel kommt der Messias zurück zu seinem Volk in seinem Land. Und wie viel mehr sollten wir heute, die jetzt fast 2000 Jahre später leben, die Wiederkunft Jesu erwarten? Israel ist nach fast 2000 Jahren Zerstreuung wieder in seinem Land und wird von seinen Feinden mit Vernichtung bedroht. Wie nahe müssen wir der Wiederkunft Jesu sein? Die heutige Welt ist in absolute Finsternis gehüllt. Wir befinden uns in der Mitternachtsstunde. Und je mehr ich mich mit Prophetie befasse, desto mehr wächst meine Überzeugung, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Und die Frage ist, bewerten wir unsere Lebensumstände, unsere Pläne, unsere Ziele auch vor diesem prophetischen Hintergrund? Welchen Stellenwert geben wir ihnen angesichts der Erwartung der Wiederkunft Jesu? Daher rät Paulus hier den Verheirateten, dass sie ihre Ehe in einer nüchternen Weise betrachten sollen. Das heißt also, wer verheiratet ist, soll sich im Grunde so betrachten, als wäre es nicht. Warum? Kann sich jederzeit ändern. Wir kennen die Zukunft nicht. Wir kennen auch nicht den Zeitpunkt unseres Sterbens. Denn die Ehe hat Gott nur auf Zeit gegeben. Sie ist nicht unser Lebensziel, damit wir zum wahren Glück und zur Lebenserfüllung gelangen. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung Gottes, keine Erlösungsordnung. Ja, es ist ein verhängnisvoller Irrglaube, wenn man von einer Ehe das einzig wahre Glück erwartet. Und deshalb sollen wir als Verheiratete Jesus und nicht dem Partner die erste Stelle in unserem Leben einräumen. Wir sollen alles von ihm erwarten, alles Glück, allen Trost, alle Freude, nur von ihm. Denn nur er kann das schenken. Das gilt für uns alle, ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht. Die Beziehung zum Ehepartner muss der Beziehung zu Jesus untergeordnet werden. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir früher oder später Schiffbruch erleiden. Aber diese Vorrangstellung Jesu betrifft nicht nur die Ehe, sie betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Gilt auch für die Unverheirateten. Das sind die nächsten beiden Verse. Und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Alles Diesseitige, alles Innerweltliche ist zeitlich und vergänglich. Alles ist der Veränderung und der Vergänglichkeit unterworfen. Und deshalb sollen wir unsere Herzen nicht an Irdisches hängen, sondern dass sich ja das Irdische jederzeit ändern kann. Die Welt ist nicht unser Zuhause, sie ist nur Durchgangsstation in die Ewigkeit. Deshalb sollen wir auch andere nicht beneiden um ihren Stand oder ihren Besitz oder was auch immer. Kinder Gottes leben gewissermaßen auf Abruf in der Welt. Wir hängen unser Herz nicht an die Dinge dieser Welt. Die Gestalt dieser Welt vergeht, sagt er. Das heißt jetzt nicht, dass es eh alles egal, die Welt geht unter, sondern ihre Erscheinung, ihr Schema, ihr Erscheinungsbild, das vergeht, ist einem ständigen Wechsel unterworfen. Wir müssen uns auf veränderte Zeiten einstellen, jetzt mehr denn je. Und deshalb sollen wir unser Herz umso mehr auf Jesus und die Ewigkeit hin ausrichten. Gerade in Anbetracht der fortgeschrittenen Endzeit ist es besonders wichtig, dass wir alles, was uns irgendwie wertvoll und wichtig ist, ja, unser ganzes Leben, unser Besitz, auch Ehe und Familie, innerlich loslassen und ganz dem Herrn Jesus übergeben. So dass wir eines wissen, egal was kommen wird, er wird mich durch alles hindurch an sein Ziel bringen. Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Mich gefragt, geht das überhaupt? In der Welt leben, ohne Sorge sein. Auch der Herr Jesus sagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Er meint das in dem Sinne, dass wir uns nicht über das grämen sollen, was morgen sein wird. Und hier ist aber mit Sorgen eher gemeint, dass man sich um etwas Gedanken macht, um etwas kümmern muss. Und Paulus rät hier, sieh zu, dass du die Belastungen durch deine weltlichen Angelegenheiten möglichst gering hältst. Und da gibt es sicherlich einen Unterschied zwischen Verheirateten und Unverheirateten. Und wichtig, nicht falsch verstehen. Paulus macht hier keine Wertungen oder erhebt irgendwelche Vorwürfe, sondern er stellt hier nur einen Unterschied fest. Und das sollte eigentlich jedem klar sein, dass die eigene Ehe und Familie unbedingt Priorität haben vor Aktivitäten in der Gemeinde. Die eigene Familie darf unter gar keinen Umständen vernachlässigt werden. Und das sagt Paulus auch ausdrücklich in 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also so hart drückt er das hier aus. Also geistliche Aktivität auf Kosten der eigenen Familie ist Gott nicht wohlgefällig. Und jetzt vertieft er diesen Unterschied nochmals im nächsten Vers. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Also zunächst mal, dem Ehepartner gefallen heißt nicht, dass man automatisch weltlich gesinnt ist. Denn das ist ja Gottes Wille, dass wir die Ehe führen nach seiner Ordnung, nach seinem Willen, indem wir zum Nutzen und zum Gefallen des Ehepartners leben. Das ist nichts Ungeistliches. Die Ehe ist eine geistliche Herausforderung. Sie erfordert alle Anstrengungen. Ja, das sollte jeder bedenken, bevor er heiratet. Der Unverheiratete hat solche Verpflichtungen nicht. Und deshalb hat er mehr Raum, um seine Zeit und seine Kraft in den Dienst des Herrn zu stellen. Paulus hätte seinen Dienst als Familienvater so in der Form sicher nicht tun können. Und daher sieht Paulus nun das Ledigsein als eine Chance für eine besondere Hingabe für den Herrn. Also es gibt keinen Grund, dass man sich deswegen benachteiligt oder minderwertig fühlt. In der Gemeinde ist es ja oft so, dass Familienväter und Mütter nur wenige Dienste übernehmen können. Und die Ledigen sind nicht selten die wichtigsten Mitarbeiter. Wie gesagt, das sind keine Wertungen, die hier getroffen werden. Jeder hat seinen Platz, seinen Dienst vor Gott empfangen und das ist vor Gott gleichwertig. Und deshalb stellt Paulus nochmal klar, Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen, damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Also er will hier niemanden knechten oder unter ein falsches Joch zwängen, sondern es sind seelsorgerliche Anweisungen, die zu unserem Nutzen gegeben sind. Denn worum geht's denn eigentlich im Kern? Beide, Verheiratete und Unverheiratete, sollen ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben. Die Ehe zwischen Gläubigen dient daher nicht dem Zweck, selbst glücklich zu werden, sondern Ehepartner sollen sich gegenseitig in den Himmel ziehen. Und dazu ist mir der Ehepartner als Hilfe gegeben, dass ich das Ziel erreiche. Und dann lässt Gott die Ehe gelingen. Und sie hat einen geistlichen Nutzen. Die Unverheirateten dagegen sollen sich nicht von der Welt ablenken lassen, sondern ihre Freiräume dazu nutzen, dem Herrn zu dienen und ihm zu gefallen. Ja, das ist im Grunde der Sinn unseres Lebens, dass wir Jesus verherrlichen. Das gilt für uns alle. Der letzte Abschnitt, ab Vers 36, richtet sich jetzt besonders an diejenigen, die vor der Entscheidung stehen, ob sie eine Ehe eingehen sollen. Für manche ist das keine Frage. Die wollen das unbedingt, ist nicht unbedingt falsch. Aber Paulus rät, dass man gewisse geistliche Aspekte vorher bedenkt. Vers 36, wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre in der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Dieser Vers ist jetzt in der Übersetzung nach meiner Schlachter 2000 ein bisschen problematisch, auch nach anderen. Weil das liegt nahe, da geht es jetzt um die Zwangsverheiratung von Töchtern, bei denen sie offenbar kein Mitspracherecht haben. Zu jener Zeit war es im jüdischen wie im römischen Recht in der Tat so, dass der Vater über die Ehe der Tochter rechtlich zu entscheiden hatte. Das ist aber nicht unbedingt eine Zwangsverheiratung, wie das in manchen Kulturen üblich ist. Aber diese Sichtweise passt trotzdem nicht so richtig in den Kontext und auch für die Gemeinde in späteren Zeiten oder anderen Kulturen hätte es keine Bedeutung. Man kann den Vers aber auch ein bisschen anders übersetzen. Wenn man statt Jungfrau übersetzt, Jungfrau schafft, also ledig sein. Das ist möglich vom Griechischen her. Also Vers 36 würde dann nach der Elberfelder CSV so lauten. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrauschaft, mit seinem Ledigsein, wenn er, nicht sie, wenn er über die Jahre der Blüte hinausgeht und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Will also sagen, wenn du in das heiratsfähige Alter oder darüber hinaus kommst und wenn das für dich ein Problem ist, dass du weiterhin ledig bleibst, dann sollst du bitte gerne heiraten. Das ist gewiss keine Sünde vor Gott. So, dann ist auch klar, was gemeint ist. Und das passt dann auch zu den folgenden Versen. Derjenige, der noch nicht verheiratet ist, möge dieses Thema bitte ernst nehmen, indem er eine geistliche Angelegenheit daraus macht, ein Gebetsanliegen und vor dem Herrn prüft, ob die Ehe der richtige Weg für ihn ist. Also es geht um persönliche Überlegungen, die zu einer Entscheidung führen sollen. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrauschaft oder Ledigsein zu bewahren, der handelt recht. Also er nennt uns vier Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um freiwillig unverheiratet zu bleiben. Das erste ist in seinem Herzen feststehen. Also ich brauche eine innere Stabilität, eine innere Festigkeit, emotional wie auch geistlich. Ich komme mit mir selber gut zurecht, ich bin mit mir selber im Reinen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Partner, der mich ergänzt. Das zweite, keine Not leiden. Nun, es ist normal, dass man sich nach einem Partner sehnt, besonders als junger Mensch. Das hat Gott uns im Grunde schöpfungsmäßig so angelegt. Keine Not leiden heißt, ich würde nicht darunter leiden, wenn ich mein Leben lang unverheiratet bleibe. Und das Dritte, Gewalt über den eigenen Willen haben. Gewalt heißt hier Entscheidungsvollmacht. Also ich bin in der Lage, selbstständig und unabhängig darüber zu entscheiden. Ich werde nicht dazu gedrängt durch Regeln oder Erwartungen anderer. Ja, also das schließt schon mal Zölibat aus. Also kirchlich verordnete Ehelosigkeit für Priester. Und das Vierte, in seinem Herzen beschlossen haben. Es ist ein eigener Entschluss, ja, den ich freiwillig vor dem Herrn getroffen habe. Ich übe hier keinen erzwungenen Verzicht durch diese Entscheidung. Also Paulus will hier jetzt niemanden überreden, unverheiratet zu bleiben, sondern er nennt nur die nötigen Voraussetzungen dafür. Wenn man eine davon nicht beachtet, wird man sehr wahrscheinlich eine falsche Entscheidung treffen. Also wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Paulus will ganz gewiss nicht die Ehe abwerten oder das Ledigsein aufwerten, sondern er gibt aus seiner geistlichen Sicht heraus dem Ledigsein den Vorzug, seine persönliche Sichtweise. Vielleicht will er uns auch damit sagen, es gibt noch etwas Wichtigeres als die Ehe. Und ich denke, indirekt weist er auch auf eine Gefahr der Ehe hin. Nämlich die Gefahr, dass die Ehe unglücklich ist und sogar scheitern kann. Also die Gefahr ist sehr real, auch unter Gläubigen, wie die hohe Scheidungsrate auch unter Gläubigen zeigt. Es ist in der Tat besser, dass man alleine lebt, als in einer schlechten Ehe. Das ist viel schlimmer. Ja, auch in einer schlechten Freundschaft. Das ist absolut schlimm. Kann ich leider bestätigen. Bitte nicht versuchen, sich um jeden Preis zu binden, der ist zu hoch. Das machen auch nochmal die folgenden Verse deutlich. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Die Ehe ist eine lebenslange Verbindung zwischen Mann und Frau nach Gottes Schöpfungsordnung. Und sie ist uns auch nur auf Zeit gegeben. Sie endet mit dem Tod eines Ehepartners. Ja, sagt Paulus auch in Römer 7, 1 bis 3, da beruft er sich auf die Tora. Der Tod ist sozusagen die biblische Scheidung. Ja, wie wir auch sagen in der Trauformel, bis der Tod euch scheidet. Und es heißt, ein verwitweter Mensch ist daher rechtlich gesehen frei, eine neue Ehe einzugehen. Und die Freiheit besteht sogar in der Wahl eines neuen Ehepartners, sagt er hier. Ja, hier steht, mit wem sie will, aber mit dem wichtigen Zusatz, nur im Herrn. Zwei Dinge sind hier wichtig. Erstens, die Bibel sagt nirgends, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, der mir vorherbestimmt ist, mit dem ich die Ehe eingehen soll. Gott gibt uns immer eine Wahlfreiheit, einen Willen zu entscheiden. Und damit haben wir auch eine Verantwortung vor ihm. Also wir können nicht wie der Adam zu Gott sagen, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist an allem schuld. Und das Zweite, trifft die Entscheidung für einen Ehepartner vor dem Herrn. Wer in seinem Leben die Herrschaft des Herrn anerkennt, der wird auch nur jemanden heiraten, der das auch tut. Denn nur eine eheliche Verbindung, die vor dem Herrn eingegangen wird, steht unter seinem Segen. Leider gibt es auch viele unglückliche und gescheiterte Ehen unter Gläubigen. Wir haben leider keine absolute Garantie dafür, dass eine Ehe zwischen Gläubigen immer gelingt. Und das liegt daran, dass wir durch unser Fleisch leider immer noch für die Sünde empfänglich sind. Und deshalb sind wir gerade in der Ehe besonders herausgefordert und auch besonders gefährdet. Das muss uns bewusst sein. Und deshalb Ein guter geistlicher Rat an Ehekandidaten und auch an Eheleute. Willst du heiraten, so sei bereit zu sterben. Stirb deinem Ich, deinem Stolz, deinen Ansprüchen, deinen Rechten. Gott gibt dir den Ehepartner auch als einen Schleifstein und der soll so ein bisschen den Rost von deinem Fleisch runterkratzen. Letzter seelsorgerlicher Rat von Paulus. Glückselig aber ist sie, die Witwe, nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Paulus rät hier Verwitweten grundsätzlich von der Wiederverheiratung ab. Ist kein Gesetz. 1. Timotheus 5, Vers 4 sagt er zu jüngeren Witwen, dass sie wieder heiraten sollen. Ich denke, der Punkt hier ist ein bisschen anderer. Und das ist, wie gesagt, der wichtigste Aspekt beim Thema Ehe. Ich denke, das ist das Wort glückselig hier. Und das bedeutet glücklich, froh, gesegnet. Das wollen wir doch sein, glücklich. Ich denke, er will sagen, bitte heirate nie, um glücklich zu werden. Das ist das beste Rezept, dass man unglücklich wird. Warum denn? Der Ehepartner ist nicht dazu in der Lage, dich glücklich zu machen. Mit Gottes Gnade werden Männer zu guten Ehemännern und Frauen zu guten Ehefrauen. Aber sie werden niemals zu Göttern, die jemanden vom Unglücklichsein erlösen können. Wer ist in der Lage, uns wahres Glück zu schenken? Es ist der glückselige Gott. Er ist die Quelle allen Glücks. Ja, so wird er in 1. Timotheus 6, Vers 15 bezeichnet. Und wie passiert das? Es geschieht durch die Innewohnung Jesu, durch den Heiligen Geist. Und allein diese bewirkt wahres Glück. Und ich denke, das meint der Paulus mit dem Nachsatz. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Er will sagen, weil ich den Geist Gottes habe, kann ich das mit Fug und Recht behaupten. Ich habe den Geist Gottes in mir und deshalb bin ich vollkommen glücklich, auch ohne Ehefrau. Hast du dieses innere Glück im Herrn Jesus? Wenn nicht, dann hast du vielleicht einen Götzen im Herzen. Und der macht dich permanent unglücklich. Habe ich leider auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Daher mein Rat an alle, die unglücklich sind und nach einem Partner suchen. Hör auf zu suchen und suche Jesus allein, dass er deinen Mangel ausfüllt. Streck dich täglich nach ihm aus, ruhe nicht eher, bis er dich ganz erfüllt. Und dann hört das Unglücklichsein auf, wenn wir aufhören, an der falschen Stelle zu suchen. Gilt auch für die Verheirateten. Hör auf damit, von deinem Partner zu erwarten, dass er dich glücklich macht. Entlasse ihn und auch deine Kinder aus der Verantwortung, dass sie für dein Glück zuständig sind. Erlaube dem Herrn Jesus, dass er diesen Platz einnimmt. Unser wahres Glück ist, dass wir in Jesus vollkommen geliebt und erlöst sind. Amen.